Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Es ist ja nicht so oft, dass wir im Westjordanland sind, um über eine Filmpremiere zu berichten. Heute Nacht tun wir es. Eine Dokumentation, die auf der Berlinale gezeigt wurde und heute zum ersten Mal dort gezeigt wurde, wo sie spielt. Ein Film, der viele Debatten schon in Deutschland ausgelöst hat. So wie eigentlich alles, was sich um den Nahostkrieg dreht. Überhaupt, dieser Krieg ist ja im deutschen Kulturbetrieb außerordentlich präsent. Und die Frage nach der Boykottbewegung BDS ist dann auch nicht weit. Wir schauen gleich in eine Studie, um zu erfahren, wie antisemitisch die BDS-Bewegung wirklich ist. Und dann erinnern wir an einen großen Überwältiger. Aribert Reimann, einer der bedeutendsten Opernkomponisten der letzten Jahrzehnte, ist gestorben und wir erinnern an ihn mit einer seiner Schülerinnen. Und dann gehen wir in zwei bemerkenswerte Ausstellungen. Einmal in Köln, wo die Ursprünge des Impressionismus gezeigt werden, und in Bonn, wo eine Künstlerin gefeiert wird, die es zeitlebens nicht schaffte, sich gegen eine patriarchale Kunstwelt durchzusetzen, aber wenigstens jetzt berühmt ist. Eine wirklich beeindruckende Dokumentation, die da auf der Berlinale nicht nur Kontroversen ausgelöst hat, sondern auch einen Preis bekommen hat, nämlich den Dokumentarfilmpreis No Other Land, eine Dokumentation über ein Dorf oder besser gesagt mehrere Dörfer im Westjordanland, wo israelische Soldaten Menschen vertreiben, um einen Truppenübungsplatz zu errichten, das Ganze in der Nähe von Hebron und gedreht, und das ist das Bemerkenswerte, von einem Palästinenser und einem Israeli. Von Basil Adra und Yuval Abraham. Und nach der Premiere ist, wenn man so will, vor der Premiere, beziehungsweise es gab eine Premiere am Ort des Geschehens. Dort direkt in der Nähe von Hebron im Westjordanland wurde diese Dokumentation zum ersten Mal gezeigt, wo sie spielt. Und Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent vor Ort, war dabei. Schönen guten Abend, Jan-Christoph.
Guten Abend.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie wurde dieser Film gezeigt?
Ja, das war eine ziemlich improvisierte Szenerie. Das ist natürlich eine arme Gegend dort. In dem Ort gibt es aber eine Schule, die mit eigener Initiative aufgebaut wurde. Und im Hof dieser Schule, da standen sehr viele Plastikstühle rum. Es waren hunderte Leute da, viele von vor Ort, viele aber auch Gäste, die da waren. Also zum Beispiel auch israelische Friedensaktivisten und Leute, die interessiert waren allgemein. Aber vor allem eben die Bevölkerung vor Ort war da. Und dann wurde auf einer Leinwand dort der Film gezeigt. Und es war ganz interessant. Basil Adra hat am Anfang ein paar Worte auf Englisch auch gesagt und hat eigentlich Ähnliches gesagt, wie er auf der Berlinale gesagt hat, nämlich, dass ihm gerade nicht in allerbester Stimmung ist, weil er ständig an das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen denken muss. Und während das sozusagen auf der Berlinale ein kleiner Skandal war, haben die Menschen, die dort vor Ort waren, das anders verstanden, weil sie selber auch sehr viel nach Palästina, nach Gaza gucken und zu gucken, wie es der Zivilbevölkerung dort geht gerade.
Gibt es da viele familiäre Verbindungen nach Gaza, dort in diesem Dorf, dort im Westjordanland?
Ja, die gibt es. Es gibt auf jeden Fall Kontakte. Viele haben Freunde dort und Bekannte. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch Teil des Medienkonsums dort. Ne? Die arabischsprachigen Medien, die zeigen natürlich einen anderen Blick auf das, was im Gazastreifen passiert, als zum Beispiel viele Israelis im israelischen Fernsehen sehen. Das ist ein Unterschied. Da ist das Leid der Menschen im Gazastreifen, der Hunger, die vielen Verletzten und Toten ist im Vordergrund, die große Zerstörung im Gazastreifen und nicht so sehr die militärischen Erfolge Israels und der Kampf gegen den Terror der Hamas und anderer Terrororganisationen. Also das ist eine andere Wahrnehmung des Krieges und das hat man auch heute Abend in Massafa Yatta gemerkt.
Waren denn auch Protagonistinnen, Protagonisten mit im Publikum?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man den Film dann gesehen hat, dann hat man so ein paar Figuren, die dort aufgetaucht sind, wiedererkannt. Zum Beispiel die Mutter war da, das ist ein Junge, der bei einem Angriff von Siedlern und Soldaten tatsächlich angeschossen wurde, sodass er schwerst behindert war. Inzwischen ist er gestorben, aber die Mutter war da. Auch die Mutter von Basil Adra, also einem der Regisseure, war dort, mit der habe ich sprechen können. Die war sehr stolz und die fand vor allem auch wichtig, dass das ein Film ist, der auch aus diesem Ort kommt, dass es nicht nur sozusagen etwas ist, was von außen übergestülpt wird von vielleicht Filmemachern aus dem Ausland, sondern dass das jemand aus dem Ort, nämlich ihr Sohn ist, der diesen Film mitgemacht hat und dann eben zusammen mit seinem Freund Yuval Abraham. Naja, und dann waren auch die beiden selber da. Also Basil Adra selbst war da natürlich, weil er dort wohnt. Und auch Yuval Abraham ist gekommen und war auch da und wollte diesen Film eben auch mit den Menschen, über die er handelt, zusammen sehen.
Was gab es für Reaktionen zum Beispiel während des Films oder auch nach dem Film?
Das war ganz interessant. Ich habe mich wirklich mitten ins Publikum gesetzt. Vor mir waren so ein paar Kinder und hinter mir saßen ältere Frauen. Die haben zum Teil zwischendurch auch gelacht, weil sie sich selber dann wiedererkannt haben. Oder auch die Szenen, die eigentlich, ja, wenn man sie von außen sieht, natürlich auch große Armut, großes Leid, immer wieder Zerstörung von Ortschaften, von einzelnen Häusern, Vertreibung von Familien zeigen. Aber dann eben auch Szenen, die zum Beispiel die Kinder dann auch lustig fanden, wenn die Mutter einem Kind sagt, jetzt hör auf zu spielen, du musst ins Bett, und das Kind liegt in einer Höhle und wurde gerade von ihrem Haus vertrieben, das Haus wurde zerstört, am Tag sind noch Tränen geflossen, es gab große Gewalt. Aber diese Szenen auch der Liebe dieser Familien, die irgendwie zusammenhalten, dieser Orte, die versuchen zusammenzuhalten und sich gegen die Gewalt und gegen die Vertreibung zu wehren, das hat die Menschen schon auch berührt, das hat man im Publikum gemerkt, und am Ende gab es langen, langen Applaus. Also der Film ist gut angekommen, das kann man so sagen.
Gab es Gespräche im Nachhinein?
Ja klar, wir haben uns unterhalten, ich habe mit den Protagonisten gesprochen, ich habe auch mit Basil Atra selbst gesprochen, der auch nochmal gesagt hat, ihm ist es ganz wichtig, dass dieser Film gezeigt wird. Er ist ja jemand, der seit Jahren versucht, Aufmerksamkeit zu erzeugen für dieses Gebiet ganz im Süden des Westjordanlandes, wo eigentlich selten Menschen hinkommen, wo Israel auch dann höchstrichterlich bestätigt durch den obersten Gerichtshof beschlossen hat, da soll ein Truppenübungsplatz entstehen, der dann eben zur Folge hat, dass die Menschen, die dort leben, tatsächlich Räumungsbefehle bekommen, dass die Häuser, in denen sie zum Teil jahrzehntelang gewohnt haben, in denen sie ganz lange ansässig waren, zerstört werden, dass sie verlassen müssen. Dann werden auch Schulen zerstört. Dagegen hat er jahrelang gekämpft, auch in vielen Demonstrationen. Er selber wurde auch zusammengeschlagen und immer wieder auch dann festgesetzt. Sein Vater hat schon dagegen gekämpft. Und deswegen sagt er, war das wichtig, auch um Aufmerksamkeit zu bekommen. So sieht er diesen Film auch. Er freut sich, dass der jetzt nicht nur bei der Berlinale erfolgreich war, sondern ist jetzt auch mit anderen Festivals im Gespräch. Und er ist gerade kurz vor einer Reise zum Beispiel in die Niederlande, wo der Film auch gezeigt wird. Also er wird dafür sorgen, dass der Film und das Thema in die Öffentlichkeit kommt. Und da hat er gesagt, das ist eine sehr gute Gelegenheit. Ich habe ihn auch gefragt, hat er Hoffnung überhaupt, was das Ganze angeht? Und er sagt, naja, die einzige Hoffnung ist eigentlich Druck von außen. Denn das ist das Einzige, was hilft, um den Aggressor in seinen Augen, und das ist in diesem Falle Israel, die Vertreibung geht von israelischem Militär, von israelischen Siedlern aus, die dort sind, das ist der Druck, der ist das Einzige, der hilft sozusagen, um den Aggressor in die Schranken zu weisen, und da setzt er eigentlich auch auf Deutschland, da erwartet er auch, dass Deutschland seine Politik gegenüber Israel ändert und das, was da passiert, auch stärker anprangert.
Apropos Deutschland, diese Kontroverse auf der Berlinale, die deutsche Antisemitismusdebatte, spielt die da irgendeine Rolle?
Naja, wenn man mit den beiden redet, mit Basil Atra und Yuval Abraham, dann sind die beiden natürlich von dem, was in Berlin geschehen ist, in gewisser Weise ja traumatisiert, kann man sagen.
Immer noch, also, bis jetzt?
Basil Atra, Basil Atra, der konnte die ganze Debatte ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen. Der versteht auch nicht, wie Deutschland sozusagen da natürlich immer Appelle gegen zum Beispiel die Gewalt der Siedler aussendet, aber dann tatsächlich dem keine Konsequenzen folgen. Yuval Abraham, der war doch deutlich angefasster, das kann man so sagen, denn der hat natürlich auch nach dem, was in Berlin passiert ist, Druck in Israel bekommen. Da sind extremistische Gruppen vor dem Haus seiner Familie gewesen. Er hat richtig Todesdrohungen bekommen auch. Er musste länger als eigentlich geplant im Ausland bleiben. Und das ist etwas, was ihn schon sehr, sehr beschäftigt hat, weil das betrifft natürlich auch seine Arbeit. Er ist Journalist, auch arbeitet auch investigativ und ist jetzt doch durch diesen Skandal auch in Berlin, wo er vorgeworfen wurde, dass er sich antisemitisch geäußert hat, zum Beispiel, weil er eben das Regime Israels im völkerrechtswidrig besetzten Westjordanland als Apartheid bezeichnet hat. Da wurde ihm Antisemitismus vorgeworfen und das ist etwas, was natürlich dann auch in Israel gegen ihn eingesetzt werden kann. Ja.
Dennoch ist es sehr bewegend zu sehen, dass dort ein israelischer und ein palästinensischer Filmemacher ein gemeinsames Projekt gestartet haben, damit auch erfolgreich waren und damit auch, ja, wenn man so will, eine Tour durch die Welt machen und damit auch durchaus vielleicht so etwas wie eine Brücke bauen können. Welche Bedeutung hat das eigentlich dort vor Ort im Westjordanland, in dieser Siedlung, dort heute Abend bei dieser Filmpremiere, dass auch ein Israeli an diesem Film beteiligt war?
Also es ist ja eigentlich die Geschichte einer Freundschaft von zwei jungen Männern, die gemeinsam sozusagen Gewalt erleben, Zerstörung erleben, Vertreibung erleben. Der eine ist unmittelbar betroffen, weil es um seine Familie, um seine Freunde und um seine Leute geht. Der andere kommt dorthin als Journalist zunächst, wird später immer mehr auch zum Aktivisten, es bilden sich Freundschaften. Es gibt in dem Film eine Szene zum Beispiel, die ich ganz berührend fand, wo er eben mit der Familie von Basilata zusammensitzt und es kommt ein kleines Kind und das kleine Kind hat Angst, als es ihn sieht, weil er eben Jude ist, weil er Israeli ist und weil dieses Kind eigentlich von Israelis bisher immer nur Gewalt gewohnt war. Und da sitzt einer mitten unter denen und sitzt am Tisch und isst mit. Und ich glaube, das ist eine der wichtigen Botschaften auch für die Leute vor Ort eben, dass es auch das andere Israel gibt, dass es Israelis gibt, die Frieden wollen, die die Besatzung ablehnen, die den Palästinensern auch gleiche Rechte zubilligen wollen und die auch dafür kämpfen und dafür auch durchaus auf die Straße gehen. Das ist bei weitem nicht die Mehrheit zurzeit, wenn man sich die politischen Verhältnisse in Israel anguckt. Aber für die Menschen in diesen Gebieten ist das ganz wichtig, dass es auf israelischer Seite auch solche Leute gibt und dass das nicht alles nur Gewalt ist, was von Israel ausgeht.
Und dieses Zeichen wurde heute Abend gesetzt dort in dieser Kleinsiedlung im Westjordanland in der Nähe von Hebron bei der Premiere einer Dokumentation, die auf der Berlinale schon erfolgreich war, der auch viele Diskussionen ausgelöst hat und heute Abend zum ersten Mal dort zu sehen war, wo sie spielt. No Other Land von Basil Adra, dem palästinensischen Filmemacher und dem israelischen Filmemacher Yuval Abraham, für uns gesehen von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Dankeschön.
Sehr gerne. Tschüss.
Und wenn wir über No Other Land sprechen, ein Film, also der bei der Berlinale schon viele Debatten zum Thema Nahost ausgelöst hat, dessen Regisseure ja auch sehr hart mit der israelischen Politik umgegangen sind, schon bemerkenswert, wie der Kulturbetrieb in Deutschland vom Nahostkrieg betroffen ist. Proteste, klar, Skandale, Absagen, vieles wird in Verbindung gebracht mit einer altbekannten Bewegung, dem anti-israelischen Boykottnetzwerk BDS. Nur sind diese Leute wirklich Antisemiten? Das versucht nun eine Studie des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, zu untersuchen. Sebastian Engelbrecht hat sich diese Studie genauer angeschaut. Was genau wurde denn in dieser Studie untersucht?
Und diese Studie versucht, dieses etwas diffuse Bild, was man von der BDS-Bewegung hat, dieses Bild etwas zu schärfen. Die Studie beleuchtet die Gruppen, die die BDS-Kampagne weltweit und in Deutschland betreiben und auch ihre Inhalte bestimmen. Sie blickt auf die politischen Inhalte der Kampagne und die antisemitischen Vorfälle mit BDS-Bezug aus den Jahren 2015 bis 2022. Und die Autorinnen und Autoren versuchen zu fassen, was BDS eigentlich ist und formulieren es so: Es ist ein Bewegungsnetzwerk mit einer spezifischen Kampagne. Und in dieser Kampagne geht es eben um den politischen und wirtschaftlichen Boykott Israels, einschließlich Sanktionen gegen Israel.
Was sind die zentralen Ergebnisse, Erkenntnisse aus dieser Studie?
Ja, hören wir doch mal, was Benjamin Steinitz sagt, der Geschäftsführer des Bundesverbands RIAS.
Unsere Studie liefert hier eindeutige Hinweise, dass es sich einfach um eine antisemitische Kampagne handelt. Das heißt, sowohl staatliche wie zivilgesellschaftliche, aber auch wissenschaftliche Akteure, die ja gegen Antisemitismus Strategien entwickeln oder dagegen vorgehen wollen, die müssen diese Wirkweisen und diese Strukturen halt mitdenken.
Aber was sind nun eigentlich diese Wirkweisen und Strukturen? Die Studie hebt hervor, auf globaler Ebene von BDS seien in der koordinierenden Körperschaft Organisationen vertreten, die den Terrororganisationen Hamas, Islamischer Dschihad und auch PFLP vergleichbar seien. Dies geschehe über den Umweg des Council of National and Islamic Forces in Palestine. Dort wiederum seien Gruppen vertreten, die für Terroranschläge verantwortlich seien und die ihre Gewalt antisemitisch unterfütterten. Und dies gelte auch im Blick auf die Organisationen in Deutschland, die den BDS-Aufruf unterzeichnet haben. Sie agierten nicht gewaltfrei und arbeiteten mit gewaltbereiten Organisationen zusammen. Die zentralen politischen Forderungen von BDS, die zielten auf ein Ende des Staates Israel ab. Israel werde delegitimiert und seine Existenz werde faktisch infrage gestellt. Bei Aktionen und Veranstaltungen von BDS komme es immer wieder zu antisemitischen Äußerungen. Kritiker von BDS würden angegriffen und bedroht. Es gäbe auch gezielte Sachbeschädigungen. So wurden zum Beispiel in Köln 3 Stolpersteine, die an 3 in der NS-Zeit ermordete Juden erinnern sollen, mit den Buchstaben BDS beschmiert. Also das BDS-Netzwerk sei der Versuch von Gruppierungen wie Hamas und PFLP, ihr Ziel der Vernichtung Israels mit Soft Power, also eben mit Hilfe von BDS, zu erreichen.
Die Boykottbewegung BDS beschäftigt ja auch den Kulturbetrieb und das, glaube ich, auch immer stärker. 2019 gab es ja eine erste Resolution des Bundestages, die BDS-Aktivitäten verurteilt hat und auch sich dafür aussprach, dem praktisch sich entgegenzustellen. Das wiederum rief große Kulturinstitutionen auf den Plan. Die befürchteten, diese Verurteilung sei zu pauschal und könnte den Kulturaustausch behindern. Unterdessen wird ja nun auch eine Verschärfung dieser Resolution diskutiert. Und gleichzeitig erleben wir ja auch Eklats im Kulturbetrieb, die im Zusammenhang mit Antisemitismus genannt werden. Also BDS und Kulturbetrieb. Was sagt die Studie dazu?
Die Sympathisanten der BDS-Kampagne, die reklamieren ja die Kunstfreiheit für sich und fordern diese für sich ein. Sie sagen, BDS-Positionen müssten im Kunst- und Kulturbetrieb vertreten werden können. Sie begreifen sich praktisch als die Opfer von Zensur. Das Gegenteil sei aber der Fall, so die Studie. Israelische Künstlerinnen und Künstler stünden international heute unter einem Druck, der seinesgleichen suche. Es gäbe keine vergleichbare Kampagne, die sich international dafür einsetze, Künstler aufgrund ihrer Herkunft zu boykottieren. Das gibt's nur im Falle Israels. Aber dies führe nicht zu Solidarität im Kulturbetrieb mit den betroffenen jüdisch-israelischen Künstlern. Stattdessen werde in weiten Teilen des Kulturbetriebs die Kritik an der antisemitischen Boykottkampagne als eine Gefahr für die Kunstfreiheit gesehen. Und dazu sagt nun die Studie, hierbei handle es sich um eine milieuspezifische Täter-Opfer-Umkehr. Als Opfer würden die gesehen, denen Antisemitismus vorgeworfen werde und nicht die, die unter Antisemitismus wirklich leiden. So auch bei der Documenta. Wir erinnern uns, kaum jemand im Kulturbetrieb habe sich hinter die vom Antisemitismus Betroffenen gestellt in der ganzen Diskussion. Dagegen habe es eine breite Solidarisierung von Künstlern mit den kritisierten nicht-jüdischen Kolleginnen und Kollegen gegeben. Und Benjamin Steinitz von der Antisemitismus-Beobachtungsstelle RIAS spricht hier von einer Popularisierung von BDS auch in der Kultur.
Wir sprechen in dem Vorwort und in der Broschüre auch von einer Logik des Boykotts, die durch BDS popularisiert wurde, die aber so in bestimmten Kreisen verfangen hat, beispielsweise im Kulturbereich, dass sie auch ohne BDS als Akteur funktioniert. Das heißt, man muss hier sozusagen den israelbezogenen Antisemitismus und natürlich antisemitische Boykotte als solche erkennen und zurückweisen, auch wenn da nicht BDS draufsteht.
Soweit das Zitat von Benjamin Steinitz.
Gibt es denn, das muss ja nicht unbedingt sein bei einer Studie, aber gibt es da politische Konsequenzen, die die Autorinnen und Autoren fordern?
Ja, Steinitz von der Beobachtungsstelle RIAS sagt, der Bundestag müsse den Beschluss von 2019 erneuern. Sie haben ihn schon erwähnt, es gebe dazu Entschließungsanträge auch bereits in den Fraktionen des Bundestags seitens der Ampelfraktionen und auch aus der Unionsfraktion. Es müsse bekräftigt werden, dass BDS und seine Unterstützer nicht in den Genuss staatlicher Förderungen kommen dürften. Mehr an politischen Forderungen hat RIAS da jetzt noch nicht gestellt. Mindestens so wichtig sei aber, dass die Zivilgesellschaft begreife, dass es sich eben bei BDS um eine antisemitische Kampagne handle. Viel zu häufig verfingen die Täuschungsmanöver von BDS, die sich eben als menschenrechtsorientierte und gewaltfreie Kampagne präsentierten, aber im Kern antisemitisch seien.
Sebastian Engelbrecht über eine neue Studie zu BDS und Antisemitismus. Und jetzt geht es uns um einen Großen aus der Musikwelt, den es zu betrauern gibt. Der Komponist Aribert Reimann mit 88 ist er gestorben. Mit Preisen überhäuft, Schöpfer monumentaler Opernwerke voller tiefer Kraft wie Lear und Medea. 70 Werke hat er geschrieben, einer der wichtigsten Komponisten zeitgenössischer Musik. Dietrich Fischer-Dieskau in King Lear von Aribert Reimann. Übers Komponieren hat er mal dies gesagt.
Wenn ich für Oper komponiere, dann bin ich beim Komponieren immer auf der Bühne und bin in den Personen drin. Ich bemühe mich immer, in jeder Oper, jeder Person eine eigene Singstruktur zu geben.
Unter anderem auch für Claudia Baranski. Sie ist Sopranistin, hat die Titelpartie in Medea gesungen, in der deutschen Erstaufführung. Und Aribert Reimann hat auch für sie komponiert. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja.
Sie hat so viel verbunden. Sie hat künstlerisch sehr viel verbunden, persönlich viel verbunden. Wie haben Sie Aribert Reimann in den letzten Wochen, Monaten erlebt?
Wir haben viele Gespräche gehabt, vor allem deswegen, weil ich ihn auch noch ein bisschen befragen musste, weil ich seine letzte Laudatio auf ihn gehalten habe beim GEMA-Autorinnenpreis. Erst am 8.2. diesen Jahres hat er den Preis für sein Lebenswerk bekommen und ich habe ihn noch einige Male auch direkt bei ihm zu Hause getroffen, um noch Hintergründe zu erfragen, wie er so ist und wie er war, wusste ich immer, aber ich wollte noch so ein paar Details herausbekommen und ich finde, weil Sie fragten, wie ich ihn so erlebt habe, er wollte leben, er war voller Kraft, kann man nicht sagen, weil er schon gezeichnet war durch seine Krankheit und er war eigentlich schon fast 3 Jahre nicht mehr unter den Menschen, weil er sich zurückziehen musste wegen seiner Herzkrankheit, er sollte nicht mit Covid in Kontakt kommen und so ist er fast nur noch zu Hause gewesen und jetzt diese Veranstaltung am 8.2.24 in Berlin ist er erstmal wieder aufgetreten und unter Menschen gekommen. Das war schon ein bewegender Moment.
Wie haben Sie mit ihm dann ja zum Beispiel in der Corona-Zeit Kontakt gehalten? Wie kann man sich vorstellen? Haben Sie telefoniert oder sich per WhatsApp verständigt? Wie macht man das mit einem
sowohl als auch. Ich denke so, aber
Komponisten in dem Alter?
Ja, ne, er war sehr fix am Telefon. Das konnte er alles mit der Technik umgehen. Also wir haben WhatsApp und telefoniert viel, aber wir haben uns auch gesehen, weil ich das eine oder andere Mal auch für ihn eingekauft, die Dinge, die man so für einen Freund tut, etwas mitbringen. Und ja, wir haben uns schon gesehen regelmäßig.
Man kann sagen Freund, ein Mensch, der sich öffnen konnte.
Ja, also naja, immer mit dem Vermerk, dass er für mich immer der große Aribert Reimann war und einfach auch einiges älter ist als ich und viel mehr erlebt hat. Also schon mit einem gewissen Respekt und dennoch ist das eine Freundschaft, ja.
Worüber haben Sie gesprochen? Was waren Ihre Themen?
Ja, es gibt so ein paar persönliche Themen. Natürlich die Themen über Musik und wie man Musik interpretiert oder an seine Stücke geht oder was auch immer ich gesungen habe, hat man ein bisschen diskutiert und besprochen. Oder wenn jetzt irgendwie auf Stücke von ihm aufgeführt worden, die ich gesehen habe, haben wir auch drüber gesprochen. Aber es gibt eben diese persönlichen Dinge, die, sagen wir mal so, Geburten und Sterbefälle in der Familie, ja, oder auch ganz konkret auch die in mir passiert sind in meinem Leben, die haben wir auch. Und er war zur Beerdigung von einer Person, die mir sehr nahe steht, auch, also es sind Dinge, die gut tun und neben der Musik, die einen verbindet, nochmal eine Freundschaft ausmacht.
Ich frage auch deswegen, weil es ja immer interessant ist zu hören, woraus ein Künstler, ein Musiker schöpft. Was war das bei ihm?
Er schöpfte, also er hatte eine unglaublich, ich glaube, er schöpfte auch aus seiner Biografie. Wenn man weiß, er ist geboren 1936, hört sich so an, 1936 war die Olympiade in Berlin, also da geht einfach Geschichte mit ihm schon spazieren. Und dann kam, er war jung, kam der Krieg, sein Bruder starb bei einem Bombenangriff, den er sehr geliebt hat, diesen 5 Jahre älteren Bruder Dieter. Er ist in ein musikalisches Elternhaus hineingeboren. Musik war schon einfach der Mittelpunkt seines Lebens und er hat gesungen. Ja, seine Mutter war Sängerin, der Vater war Organist und Dirigent und er selber hat als Knabe schon gesungen und hat, glaube ich, so, wie ich das an mir selber auch finde, man findet über das Singen den Schrei nach außen, also man kann sich äußern und das hat er früh herausgefunden über sich. Und stand mit 10 Jahren auf der Bühne, hatte schon ein Stück gesungen, den Ja-Sager im Berliner Hebbeltheater und stand anschließend auf der Bühne und hat gesagt, ich werde entweder Sänger oder Komponist. Und das finde ich eine wahnsinnige, tolle Biografie. Noch viel krasser, als man sich das so vorstellen kann. Er hat früh angefangen, Klavier zu spielen, Geige zu spielen. Und Klavier war aber sein Ausdrucksmittel, da ist er dann geblieben und hat komponiert mit 10 Jahren die ersten Klavierlieder. Und wusste schon relativ bald, wo sein Weg sein wird. Eben nicht mehr im Gesang, sondern den Gesang in sich hörend und das auf andere Stimmen zu verteilen, auf andere Menschen. Aber er hat sie kreiert.
Ja, wie hat sich das denn in den Opern gezeigt? Also ich meine, King Lear ist so die bekannteste von ihm. Das war ja Ende der 70er dann auch so ein Durchbruch, relativ spät, ne? In einer Künstlerbiografie wie dieser. Auch bei den anderen Opern, wie hat sich das gezeigt, dieses, was Sie gerade beschrieben haben?
Ich glaube, selbst wenn er in Anführungsstrichen nur kreiert hat, diese Musik, aber ich glaube, sie ist immer durch ihn durchgegangen. Sein ganzer Körper hat, wenn er dabei war mit der Partitur, zum Beispiel auch in Medea oder Bernarda Albers Haus, Dinge, die ich erlebt habe, Opernvorstellungen, dann hat er gezuckt. Es ging durch den ganzen Körper durch. Er hat es mitgelebt, mitgefühlt. Er hat dann, komme ich jetzt auch mal auf den Unterricht, den er in der Hochschule der Künste für die Sänger hatte, das Lied im 20. Jahrhundert, also auch da Unterricht unmittelbar mit den Sängern arbeitend und mit den Pianisten. Er hat das immer mit durchlebt, was der Sänger gesungen hat oder was der Pianist gespielt hat. Und so ist auch sein Komponieren gewesen. Er war immer dabei und hat es ja selber erlebt.
Diese Rolle der Medea, die Sie ja gesungen haben, auch in der deutschen Ersterführung, soweit ich weiß, in Frankfurt am Main. Als Sie diese Rolle gesungen haben, wo haben Sie sich da gefunden in der Medea?
Von Anfang an bis zum Schluss komplett, weil es gibt, das muss man generell jetzt nochmal sagen, die Musik Reimanns, die erfasst einen, die berührt einen, die erschüttert komplett. Sie erschüttert den Sänger, den Darsteller, erschüttert auch das Publikum. Und so hat es mich auch erschüttert und mitgenommen, mitgetragen. Und es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, nicht schönere Aufgaben als diese vielleicht schweren oder auch dramatischen Partien, die einen mitreißen, die eine Veränderung machen. Man beginnt in einer anderen Stimmung, als in der man am Ende ist, und zwar erschöpft und leer und bedeutungslos vor dem, was man gerade vielleicht 2 Stunden gespielt hat. Medea ist immer eine Plattform oder eine Partie wie Medea, eine Plattform, um sich völlig zu entäußern. Und für Aribert Reimann bedeutete die Medea genau das Pendant zum Lear. Der Lear ist halt die männliche Gestalt, die Ähnliches vollbringen muss wie die Medea als weibliche Gestalt, nämlich einzigartig sein und sich völlig hingebend und entäußernd.
Jetzt treten Sie ja oder sind schon getreten sozusagen in seine Fußstapfen, wenn es um das Weitergeben von Musik geht. Sie selbst unterrichten ja junge Sängerinnen und Sänger und versuchen dort auch die Musik des späten 20. Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts, also zeitgenössisches, weiter zu vermitteln. Ich meine, seine Opern, die von Aribert Reimann, die waren sehr stark, sehr, sehr, sehr theatralisch, auf die große Arie nun wirklich nicht komponiert, sondern eher auf die Widersprüchlichkeit der Figuren, aber auch auf die Dissonanzen. Das ist natürlich auch eine künstlerische und persönliche Erfahrung, die immer wieder weiter auch erklärt und vermittelt werden muss, glaube ich. Das hat es ja nicht immer einfach, sowas Zeitgenössisches. Wie geht das in die nächste Generation weiter?
Ja, das ist, also sag mal so, auch da wieder generell, zeitgenössische Musik ist nie leicht zu vermitteln. Was es einfacher macht, ist das, versucht es, steigt ein, lasst euch mitreißen, weil das ist es, das, was es hat. Es hat, neue Musik hat einen unglaublichen Zug. Ja, man setzt sich so auf den Zug drauf, man beginnt und man fährt mit dem Zug bis zum Ende der Oper und lässt sich treiben und man muss sich öffnen. Und das versuche ich tatsächlich, ich habe ihn da als großes Vorbild immer, ich sehe ihn optisch vor mir und das versuche ich auch so auf die gleiche Art und Weise zu vermitteln. Ja, es ist ein Versuch und es klappt mal mehr und mal weniger, so ist es. Ne? Es ist einfach schwer gegen die Konkurrenz von, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, Mozart und Bellini oder Richard Strauss anzukommen, ist immer noch ein schweres Unternehmen, aber es ist es wert und letztendlich ist es auch ein Muss, ein zwingendes Muss.
Das sagt Claudia Bareinski, Sopranistin, Schülerin, Freundin von Aribert Reimann, dem großen Komponisten, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Bitte sehr, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Neugebauer.
Seit Jahren verweigert Bayern die Rückgabe des Picasso-Gemäldes Madame Soleil an die Erben eines jüdischen Kunstsammlers. Jetzt will sich das Land dem neuen deutschen Raubkunst-Schiedsgericht beugen. Das sagte Bayerns Kunstminister Markus Blume, CSU, heute der deutschen Presseagentur in München. Allerdings hat Bayern künftig auch gar nicht mehr die Wahl. Denn gestern hatten sich Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände geeinigt, dass das Verfahren der Rückgabe von NS-Raubgut an die rechtmäßigen Besitzer reformiert werden soll. Das neue Schiedsgericht kann, im Gegensatz zur aktuellen Regelung, auch einseitig angerufen werden. Die Grimme-Preise gehen in diesem Jahr fast ausschließlich an die öffentlich-rechtlichen Sender. Wie das Grimme-Institut in Marl mitteilte, erhalten 12 von 14 Auszeichnungen und alle drei Sonderpreise ARD, ZDF und das gemeinsame junge Angebot Funk. Der Streamingdienst Disney Plus ist mit 2 Auszeichnungen dabei. Verliehen werden die Preise am 26. April. Daniel Kur.
Sihem El Maimouni führt nicht nur durch die Verleihung, sondern bekommt auch einen Grimme-Preis für das Marokko-Spezial der Sendung mit der Maus vom WDR. Freuen darf sich auch Kabarettistin Sarah Bosetti für ihre Bosetti Late-Night-Show im ZDF, die dem Late-Night-Genre ihre ganz eigene Note verleiht, meint die Jury. Für ihre besondere journalistische Leistung wird Katharina Willinger vom Bayerischen Rundfunk ausgezeichnet, konkret für ihre intensive Berichterstattung aus der Türkei und dem Iran für die ARD.
Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche wird neue Präsidentin der Europäischen Filmakademie. Die französische Schauspielerin tritt damit die Nachfolge von Regisseurin Agnieszka Holland an, wie die Akademie heute mitteilte. Sie werde das Amt am 1. Mai übernehmen. Holland habe sich dazu entschieden, zurückzutreten, um sich komplett dem Filmemachen zu widmen. Die polnische Regisseurin hatte das Amt 2021 vom deutschen Filmemacher Wim Wenders übernommen. Die Europäische Filmakademie mit rund 4.600 Mitgliedern vergibt einmal pro Jahr den Europäischen Filmpreis, der zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche gehört.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Jetzt geht es uns um einen Namen, der eigentlich genauso bekannt sein müsste wie Kandinsky. Hilma af Klint, schwedische Malerin, eine Pionierin der abstrakten Malerei. Und ein Werk, was eben erst sehr, sehr spät entdeckt wurde, vor einigen Jahren. Inzwischen gab es schon große Ausstellungen in New York zum Beispiel und auch an vielen anderen Orten, aber ein Name, der Jahrzehnte unbeachtet blieb. Und das ist natürlich eine ziemlich historische Ungerechtigkeit, wenn man sich anschaut, welches fantastische Werk sie vorgelegt hat. In Düsseldorf kann man jetzt ihre Bilder sehen, aber eben auch gemeinsam mit Kandinsky. Träume von der Zukunft, so heißt diese Ausstellung. Julia Voss ist die Kuratorin, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hilma af Klint also, ein Name, der erst einmal durchaus ein paar Fragezeichen aufwirft, obwohl sie ja in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde. Was macht ihr Werk aus?
Hilma af Klint ist eine schwedische Malerin, die, wie Sie gesagt haben, erst eigentlich wirklich im 21. Jahrhundert für ein großes Publikum entdeckt worden ist. Und ich glaube, ihre bewegendsten Gemälde, die wir kennen, sind tatsächlich aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und sie hat eben sehr früh angefangen, riesige, große, abstrakte Werke zu malen. Und das fängt so 1906/07 an. Und sie steigert die Dimensionen unglaublich. Also sie fängt mit kleinen Werken an und ist dann aber bald bei 3,20 Meter. Und die Serie heißt Die 10 Größten. Der Name ist Programm und alle 10 Größten zeigen wir tatsächlich auch in Düsseldorf.
Was sind das für Farben, für Formen? Was zeichnet das aus?
Genau, wenn man sie noch nicht gesehen hat, was man sich vielleicht vorstellen sollte, sind wirklich knallige Farben, intensives Lila, Rosa, Grün, Blau, Orange, viele Mischfarben. Also eine Farbpalette, die auch für die Zeit sehr ungewöhnlich ist. Und von den Formen her sind es biomorphe Formen. Also es ist oft so, dass man fast das Gefühl hat, man guckt durch ein Mikroskop und sieht entweder was ganz Kleines oder man ist selbst ganz klein und wird vielleicht durch einen großen Körper gepumpt. Also das heißt, es ist ein pulsierendes Leben, was sich auf diesen Leinwänden zeigt und eben in ganz erstaunlichen, tollen Pastellfarben.
Wie ist es denn zu erklären, dass sie so spät erst entdeckt wurde?
Das hat mehrere Gründe. Also ich glaube, ein Grund ist tatsächlich das Geschlecht. Sie, Hilma af Klint, ist eine Malerin. Sie wurde an der Schwedischen Akademie ausgebildet. Sie hat eine ganz klassische Malerinnenausbildung durchlaufen. Das war sehr selten zu der Zeit. Die Tatsache, dass Frauen in Schweden studieren durften, heißt aber nicht, dass sie besonders willkommen waren. Das heißt, sie hatte zu Lebzeiten auch damit zu kämpfen, dass das Werk, was sie geschaffen hat, keine Anerkennung gefunden hat. Sie hat daraus aber einen erstaunlichen Schluss gezogen. Sie hat nämlich irgendwann entschieden, dass ihre Werke erst 20 Jahre nach ihrem Tod gezeigt werden dürfen. Sie ist 44 gestorben, wie auch Kandinsky.
Warum eigentlich? War das eine Rache an der Öffentlichkeit, die sie missachtet hat?
Ich weiß nicht, eine Rache. Sie war dann etwa in ihren 70er Jahren und sie hat das Gefühl gehabt, dass die Energie, die sie hat, nicht gesteckt werden sollte in erfolglose Versuche, ihr Werk auszustellen, sondern eher damit einfach weitere Werke zu schaffen. Insofern, glaube ich, war es eine Konzentration der Kräfte.
Aber 20 Jahre nach dem Tod? Warum?
20 Jahre nach dem Tod, ja, für die Zukunft, so heißt auch unsere Ausstellung, Träume von der Zukunft. Und sie war sich sicher, dass irgendwann eine Generation kommen würde, die mehr mit ihren Werken anfängt. Und so ist es auch gekommen.
Dass sie wollte warten, bis die Generation, mit der sie konfrontiert war, nicht mehr da ist oder eben nicht mehr mitbestimmt.
Genau, die sollten nicht das letzte Wort haben.
Was war denn mit ihrem Counterpart, Wassily Kandinsky, der ja nun auch in dieser Ausstellung dabei ist, der auch im Titel der Ausstellung dabei ist, deutlich bekannterer Name natürlich. Was hat die beiden verbunden?
Also sie hat beide verbunden, dass sie eben sich irgendwann von der gegenständlichen Malerei abgewendet haben und angefangen haben, ungegenständlich, abstrakt zu malen. Sie haben sich teilweise für relativ ähnliche Dinge auch interessiert. Sie haben ähnliche Bücher gelesen. Sie haben davon gesprochen, dass sie das Geistige darstellen wollen. Das heißt, eigentlich, wenn man das übersetzt, sie wollten die Bewegung. Also, dass sich eigentlich alles ändern kann, dass die Materie nicht fest ist, sondern dass alles, was wir sehen, sich auch auflösen kann und anders werden kann. Beide haben sich für Röntgenstrahlen, für Radioaktivität, diese unsichtbaren Kräfte, die in der Naturwissenschaft gerade entdeckt wurden, interessiert. Wassily Kandinsky hat natürlich, war ein Paradekünstler der Avantgarde. Er musste sehr häufig seinen Wohnsitz verlagern wegen der politischen Zeitumstände. Aber er hatte natürlich damals schon ein großes Publikum und war auch damals schon sehr anerkannt als Künstler.
Man darf lesen, dass die beiden sich nicht begegnet sind. Eigentlich schade, ne?
Wer weiß, ob sie sich begegnet sind. Kandinsky war 1916 drei Monate lang in Stockholm. Er hat dort ausgestellt. Und Daniel Birnbaum, der Co-Kurator der Ausstellung, und ich gehen eigentlich davon aus, dass sie diese Ausstellung gesehen hat. Also eventuell sind sie aneinander vorbeigelaufen, aber es kam nicht zu einem historischen Treffen zwischen den beiden, wo beide eben gesagt hätten, daran erinnern wir uns.
Schade, ich sehe da schon eine große Künstlerromanze. Die ist leider verpasst worden.
Ich weiß nicht, ob es eine Romanze geworden wäre. Hilma af Klint hat mit Frauen zusammen gelebt, gearbeitet und auch Frauen geliebt. Insofern weiß ich nicht, vielleicht wäre es eine fruchtbare Zusammenarbeit gewesen.
Julia Voss, die Kuratorin dieser Ausstellung in Düsseldorf bei der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K20, dort in der Kunsthalle zu sehen. Also Werke von Hilma af Klint gemeinsam mit Werken von Wassily Kandinsky und das bis zum August. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.
So, und wir bleiben einfach noch im kunstreichen Rheinland und fahren den Fluss weiter nach Süden, nach Köln. Dort eröffnet nämlich auch eine beeindruckende Ausstellung, die gleich das Wort Revolution im Titel hat. Schauen wir doch mal. Im Wallraf-Richartz-Museum über die Ursprünge des Impressionismus. 1874, Revolution in der Kunst. Stefan Goldorf, was war da los im Jahr 1874?
1874 fand die allererste Ausstellung der Künstler statt, und da muss man wirklich Künstler, Künstlerinnen gab es dann nicht in der Gruppe, die später weltberühmt wurden als die Impressionisten. Die haben sich da zusammengetan, die haben in einem Fotoatelier eine erste Ausstellung, sieben weitere sollten folgen, veranstaltet. Und das war im Grunde genommen eine Reaktion darauf, dass sie vorher woanders rausgeflogen waren, nämlich aus dem großen offiziellen Salon, der in Paris seit 200 Jahren jedes Jahr stattfand, wo die offizielle Staatskunst gezeigt wurde, ausjuriert von hochwohlgeborenen Herren, auch da wieder nur Männer. Und die Impressionisten, die irgendwann angefangen hatten, anders zu malen, nicht mehr so, wie es verlangt wurde, denn es gab sehr, sehr konkrete Vorgaben in diesen Salons. Also eine Landschaft durfte nicht irgendwie aussehen, die musste einen Vorder-Mittel-Hintergrund haben. Ein Porträt hatte elegant zu sein, das Ganze hatte das selbstbewusste Frankreich zu repräsentieren. Ich meine, gut, politisch sah es nicht ganz so gülden aus, die Schlacht von Sedan war verloren, die Deutschen standen vor der Tür, Napoleon Bonaparte war geschlagen und dessen Neffe hat dann eben über die Kunst versucht, wieder was darzustellen. Und die da im Salon irgendwann nicht mehr stattfinden durften, die sogenannten Refusés, die Zurückgewiesenen, die hatten erst ihre eigene Gegenausstellung als Salon des Refusés, Salon der Zurückgewiesenen, bevor sie dann gesagt haben, nö, also das Etikett, das gefällt uns eigentlich gar nicht, wir machen jetzt unser eigenes Ding.
Und sie haben offenbar die Kunstwelt verändert, die Kunstgeschichte auch verändert und haben ja offenbar dann auch eine politische Bedeutung gehabt. Bemerkenswert. Ja, wie haben Sie letztlich die Kunst verändert mit dem, was Sie da gezeigt haben?
Indem sie das gemalt haben, was sie gesehen haben, und zwar dort, wo sie es gesehen haben. Also das, was vorher üblich war. Man geht raus in die Landschaft, ja, aber dann hat man bestenfalls einen Bleistift und einen Skizzenblock dabei und nimmt dann das, was man da gezeichnet hat, mit zurück ins Atelier. Und da wird dann großartig aus Versatzstücken komponiert. Das wollten die nicht mehr. Da waren die unter anderem übrigens auch der Meinung, wir haben eine Fotografie, die bildet die vermeintliche Realität 1:1 ab. Wir wollen das darstellen, was wir sehen. Unsere Eindrücke, unsere Impressionen. Und dann wurde irgendwann die Tubenfarbe entwickelt. Auch wieder so was ganz Banales, was eigentlich gar nichts mit künstlerischen Ideen zu tun hatte. Und da war es plötzlich möglich, Farbe mit in die Natur zu nehmen, nicht mehr mühsam Pigmente mit Bindemittel im Atelier anrühren zu müssen. Und man konnte vor Ort das malen, was man wollte. Und das, was dem Salon daran überhaupt nicht gefallen hat, war zum einen, dass das ganz profane Motive plötzlich waren, Everyday Life sozusagen, und man sah Pinselstriche. Das ging vorher überhaupt nicht. Also vorher hatten das glatte Oberflächen zu sein, eins ging ins andere über und hier wurden plötzlich Farben aneinandergesetzt und man sah, wo der Pinsel entlang geglitten war. Das galt als unfertig, das galt als Skizze, das ging nicht.
Das Verdrängte, das vielleicht auch nicht Gewollte, ist ja oft eigentlich das Spannende und das Neue. Wie hat denn die Öffentlichkeit damals reagiert auf diese Ausstellung 1874?
Also das offizielle Salonpublikum fand es natürlich schrecklich, aber die Impressionistenausstellungen, die hatten Zulauf. Und es gab dann sehr schnell auch Kunsthändlerinnen und Kunsthändler wie Durand-Ruel oder Bernheim-Jeune, die gemerkt haben, da ist ein Potenzial. Die Gesellschaft verändert sich im Moment ganz, ganz stark. Und solche Veränderungen, die verlangen auch nach neuen Motiven und nach neuen Formen. Und die haben diese Werke dann zum Teil gekauft und angeboten und sind sie losgeworden. Und relativ schnell waren die Impressionisten, ursprünglich ein Schimpfwort übrigens eines Kritikers gewesen, waren sie zumindest in Paris und in Frankreich und später dann auch anderswo berühmt.
Da hätte man mal damals vielleicht dabei sein sollen oder irgendwelche Vorgänger von uns. Mit ein bisschen Geld hätte man große Namen kaufen können, die jetzt natürlich dann hochversichert in Köln hängen, im Wallraf-Richarts-Museum mit vielen Leihgaben. Also, was können wir da jetzt sehen?
Wir sehen die Werke, die hinführten zum Impressionismus und auch die Impressionisten selbst. Also es beginnt tatsächlich mit zum Teil klassischen Salonbildern, also gesetzte Herrschaften, die perfekt komponierten Landschaften, von denen ich vorhin erzählt habe. Und dann merkt man aber, dass plötzlich Lichtakzente gesetzt werden bei Édouard Manet oder bei einem Porträt von Paul Cézanne, dass bei Frédéric Basile, einem stehenden Akt, auch das ein absolutes No-Go, also Akte doch bestenfalls in mythologischen Darstellungen. Hier steht ein kompletter, nackter Mann von hinten wiedergegeben auf einer grünen Wiese im Wald. Da merkt man, dass es freier wird alles. Es gibt ein sehr, sehr schönes Bild, das ist von Jean-François Millet. Ein alter Bauer, der sich auf einen Stock stützt. Auch das noch nicht so ganz impressionistisch, aber es zeigt eben den Weg. Da war es nicht mehr der heroische Bauer, der mit großer Begeisterung und ohne jede Sozialkritik die Landschaft pflügt. Nein, hier ist es ein alter Mann, der steht gebeugt, der ist eigentlich fertig. Man sieht ihm die Anstrengung an. Also es ist eine sehr schöne Entwicklung, die wirklich in meisterhaften Bildern gezeigt wird. Barbara Schäfer, die Kuratorin, hat lange, lange, lange vorher angefragt, was sie haben kann. Und eines der Kernstücke ist ein ganz großes Bild von Claude Monet. Das sind vier Frauen, die auch in einem Park stehen, in langen, wattigen Kleidern. Das ist Impressionismus, wie man ihn kennt. Und den hat immerhin das Musée d'Orsay nach Köln ausgeliehen, also der Tempel des Impressionismus.
Vielleicht auch keine Selbstverständlichkeit, oder? Dass das so kommt dann nach Köln auch?
Nein, und das liegt, glaube ich, mit daran, das muss man sich auch mal klar machen, in deutschen Museen gibt es nur noch sehr, sehr wenig Impressionismus. Und das liegt wie so vieles daran, dass es den Nationalsozialismus gab und diese Bilder zwar nicht als in Anführungsstrichen entartet gegolten haben, aber man wusste, dass die viel Geld bringen. Die sind verkauft worden ins Ausland, um Geld in die Kriegskasse zu spülen. Und Köln ist eines der wenigen Häuser, die nach dem Krieg sehr systematisch auch den Impressionismus wieder aufgebaut haben. Deswegen von 81 Bildern, die da gerade zu sehen sind, sind 18 aus der eigenen Sammlung. Das ist schon sehr stattlich.
Stehen wir da vor einem Blockbuster, vor einer Blockbuster-Ausstellung?
Also es ist jedenfalls die einzige Ausstellung in Deutschland zu diesem Thema. Es ist auch sehr verwunderlich, dass kein anderen Museum dieses 150. Jubiläum aufgefallen ist. Ich glaube, dafür hätte es vielleicht dann der Konzentration allein auf den Impressionismus bedurft. Das zieht natürlich immer noch die Renoirs und die Monets und die Manets und vielleicht auch der frühe Van Gogh und so weiter. Aber spannender ist eigentlich das, was da geschieht, nämlich Kunstgeschichte mit ganz großartigen Bildern zu zeigen.
Ursprünge des Impressionismus im Wallraf-Richarts-Museum in Köln, Stefan Koldorf. Vielen Dank. Und Ulrike Timm schaut in die Feuilletons vom 15. März.
Abraxas bleibt. Das ist für die Süddeutsche Zeitung klar. Schließlich gäbe es auch 11 Jahre nach dem Tod von Ottfried Preußler Kinder, die jede Krähe Rabe Abraxas nennen, rette Kantorka noch jeden Abend irgendwo krabbert. Preußler hat genau das literarische Nachleben, das ihm gebührt, findet Meredith Haaf. Ein Gebäudeschriftzug weniger wird daran nichts ändern. Wer dem Pullacher Gymnasium, das nicht mehr nach Ottfried Preußler heißen möchte, einfach übertriebene Wokeness vorwerfe, habe aber nichts kapiert, so die Autorin. Es sei vielmehr ein Musterbeispiel gelebter Demokratie. In Pullach gaben sich Mitglieder der Schule zunächst einen langjährigen Forschungsauftrag, um dann auf Basis der Ergebnisse den Wunsch einer eindeutigen Mehrheit nach Umbenennung zu formulieren. Dieser Wunsch wurde von den Schulgremien bestätigt. Nun geht er als Antrag ans Bayerische Kultusministerium, das zu entscheiden hat. Ein mustergültig demokratischer Prozess, kein überstürzter, hitziger Fall von Cancel Culture, meint die Süddeutsche Zeitung. Ottfried Preußler war kein Nazi-Schriftsteller, auch wenn er kurz probiert hat, es zu werden, schreibt Meredith Haaf, aber der Schule und den Menschen gebühre Respekt, wenn sie eindeutig sagten, danke für den Hotzenplotz, aber für einen Schulpatron war er uns denn doch zu viel Hitler-Fan und Heuchler gewesen. Wer das unbotmäßig oder irgendwie literaturfeindlich findet, vertritt einen Autoritarismus, gegen den Preußler selbst die längste Zeit seines Lebens anschrieb. Soweit die Süddeutsche. Die Taz kapriziert sich auf andere Werte, schreibt gegen die Finsterwalder Sangestradition an, den Kirchseoner Perchtenlauf oder den Berliner Techno, alle auf der bundesweiten Liste fürs immaterielle UNESCO-Kulturerbe und vielen sicher nicht allzu sehr bekannt. Deshalb reicht die Taz den einen oder anderen ironischen Vorschlag nach, zum Beispiel Bargeld. Mit der Abschaffung der Scheine stirbt auch unsere Freiheit. Einzige Ausnahme Asylsuchende. Da geht die Bezahlkarte klar. Auch die Plagiatsjagd könne laut Taz zum immateriellen Kulturerbe zählen. Schließlich zwängen politische Fehlentscheidungen oder antisemitische Vergangenheiten hierzulande niemanden zum Rücktritt. Zum Glück gäbe es aber noch Zitierfehler in irgendwelchen Abschlussarbeiten, wenn man jemanden loswerden will. Alle Feuilletons würdigen den Komponisten Aribert Reimann, der mit 88 Jahren in Berlin verstorben ist. Gesang und Sinnlichkeit, der Tagesspiegel. Nur wo er singt, ist der Mensch ganz Mensch, die Frankfurter Allgemeine oder schlicht die menschliche Stimme, die Welt. Schon in den Überschriften wird das herausforderndste und geliebteste Instrument benannt, dem sich Aribert Reimann widmete. Stimme, Gesang, Lied und Oper waren das Zentrum seines musikalischen Schaffens, auch als dies den meisten Avantgardisten für unmodern galt. Reimann kannte den Unterschied zwischen Schwierigkeiten, die eine Stimme kreativ herausfordern, und solchen, die aus Unkenntnis der Materie erwachsen. Wie Bach oder Verdi eine Singstimme führen, war für Reimann stets Vorbild, wenn auch in einer völlig anderen Klangsprache, schreibt die Frankfurter Allgemeine. Alle Feuilletons verweisen auf die große literarische Bildung des verstorbenen Komponisten, genauso wie auf seine scheue Liebenswürdigkeit im persönlichen Umgang. Und der Tagesspiegel kleidet das Arbeitsethos des Komponisten in eine schöne Anekdote. Noch als Student war er einmal mit leeren Händen bei seinem Kompositionslehrer Boris Blacher aufgetaucht und gestand verschämt, dass ihm nichts eingefallen sei. Blacher sagte nur, Komponieren mit Inspiration ist keine Kunst. Ohne, da fängt das Komponieren erst an. Aribert Reimanns Opern, besonders der Lier, atmen beides. Inspiration und akribisches Komponistenhandwerk. Sie werden ihn überdauern.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom 15. März. Und es war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.